Wüste in ein neues, durch die Wüste in ein neues Land. Glaube und der gesunde Menschenverstand. Das ist unser Thema heute. Glaube und der gesunde Menschenverstand. Da kann man sich ja ernsthaft fragen, wie gesund ist denn der menschliche Verstand? Also, dass Sie sich heute Morgen angemessen gekleidet haben für das Wetter und vielleicht auch für den Gottesdienst, das ist zum Beispiel eine Leistung Ihres Verstandes, und dass Sie den Weg hierhin gefunden haben ebenso. Ich glaube auch, es war eine gute Entscheidung, heute Morgen hinzukommen. Das haben Sie auch wahrscheinlich mit dem Verstand oder mit dem Bauch getroffen, je nachdem. Als kürzlich auf der A5 ein Autofahrer bemerkt hat, dass neben ihm eine Frau offensichtlich am Steuer ihres Fahrzeugs bewusstlos wurde und er mit seinem Fahrzeug dann sie sehr geschickt zum Stoppen gebracht hat und diese Frau gerettet hat und wahrscheinlich noch viele andere Menschen. Das war auch unter anderem eine Leistung des menschlichen Verstandes. Der menschliche Verstand kann ganz viel Gutes bewirken. Und wenn ich dann gleichzeitig schaue, was in Deutschland und weltweit für Managergehälter gezahlt werden und wie weit sie von der Realität des Facharbeiters entfernt sind und wie Menschen Boni ausgezahlt bekommen in unserem Land und nicht zur Verantwortung gezogen werden für Dinge, die sie eigentlich zu verantworten hätten, dann frage ich mich, wie viel gesunder Menschenverstand ist denn bei uns wirklich da? Wenn Menschen anregen, dass man den Computer oder PC vielleicht geschlechtsneutral ausdrücken sollte, um weibliche Gemüter nicht zu verletzen und es alles möglichst gender-like zu haben, dann frage ich mich, wo ist eigentlich gesunder Menschenverstand in unserem Land? Und wenn ich mich selber dabei erwische, dass ich in den Kühlschrank noch einmal gucke, obwohl ich schon beim ersten Mal wusste, dass nichts Interessantes drin ist, dann denke ich auch manchmal, auch dem eigenen Verstand sollte man vielleicht nicht zu weit trauen an mancher Stelle. Wie gesund ist das? Wie gesund ist unser Verstand? Was wir uns heute anschauen wollen, ist, was es bedeutet, Gott mit dem Verstand zu lieben. Wer der Ansicht ist, dass Glaube an Gott bedeutet, dass ich meinen Verstand hassen muss, ihn am besten an der Garderobe abgebe, und dass wir sowieso verdunkelt sind und nichts Vernünftiges denken können, der mag das Denken, diese Überzeugung teile ich nicht. Ich glaube, dass wir Gottes Ebenbildlichkeit in uns haben und aufgefordert sind, unseren Verstand zu gebrauchen, um Gott zu lieben. Jesus Christus sagt das mal so, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit unserem ganzen Verstand. Und ich glaube, dass dazu gehört, dass wir unseren Verstand relativieren und dass wir ihn nicht als Maß aller Dinge sehen. So wie Jesus einmal sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also nicht nur von natürlichen Dingen. Das heißt auch nicht nur von den Fähigkeiten des eigenen Verstands und der eigenen Urteilsfähigkeit, sondern wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und das beides gilt es zu sehen. Wir schauen in 2. Mose 18 und das wird hier, werden wir hier vorne auch sehen, dass du mitlesen kannst. Du kannst es aber auch in deiner Bibel aufschlagen, 2. Mose 18 und zwar ab Vers 8. Da bekommt Mose Besuch von seinem Schwiegervater Jitro. Und Mose berichtete seinem Schwiegervater, was der Herr alles gegen den Pharao und die Ägypter getan hatte, um das Volk Israel zu befreien und wie er sie unterwegs in allen Nöten und Gefahren beschützt hatte. Und Jitro freute sich, dass der Herr den Israeliten so viel Gutes erwiesen hatte. Und er sagte, gepriesen sei der Herr, der euch aus der Gewalt des Pharaos und der Ägypter gerettet und das Volk von der Unterdrückung befreit hat. Jetzt weiß ich, der Herr ist größer als alle anderen Götter, denn er hat sich als stärker erwiesen als die Ägypter in ihrer Vermessenheit. Vers 13 lese ich weiter. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um in Streitfällen Recht zu sprechen, und die Leute drängten sich vor ihm vom Morgen bis zum Abend. Und als sein Schwiegervater sah, wie viel Arbeit Mose damit hatte, fragte er ihn, was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dir, vom Morgen bis zum Abend. Musst du das alles alleine tun? Mose sagte, was soll ich machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei von ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide den Fall und sage ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes. Und sein Schwiegervater erwiderte, du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich. Du kannst nicht alles alleine tun. Du reibst dich sonst noch auf. Und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazu geben. Deine Aufgabe soll es sein, in schwierigen Rechtsfällen die Entscheidung Gottes einzuholen. Du sollst ihnen auch die Gebote und Anordnungen Gottes erklären und ihnen sagen, welche Regeln für das Zusammenleben des Volkes gelten sollen. Für die leichteren Streitfälle aber wählst du angesehene Männer aus, die nach Gottes Geboten leben, zuverlässig und unbestechlich sind. Setze sie ein als Verantwortliche für jeweils 1000, 100, 50 und 10. Sie sollen dem Volk jederzeit als Schiedsleute zur Verfügung stehen und die gewöhnlichen Rechtsfälle entscheiden. Nur mit den schwierigen Fällen kommen sie zu dir. Mach dir die Last leichter, lass sie daran mittragen. Und wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen und die Leute werden immer zufrieden nach Hause gehen. Gott nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Meine Schwiegermutter sagte mir einmal, Markus, Reife ist, wenn man etwas tut, obwohl es die Eltern geraten haben. Ich glaube, sie wollte mir damit einen Hinweis geben. Und es ist schon bezeichnend, dass sich Mose als Leiter des Volkes auf diesen Vorschlag einlässt. Aber zunächst mal schauen wir an, was hat Jethro eigentlich vorgeschlagen? Und vielleicht gehst du mal auf die nächste Folie, bitte. Also er sagt, Mose, um die Last zu erleichtern, setze doch Leiter über 1000 ein. Das heißt, Leute, die sozusagen als Leiter eingesetzt werden unter dir. Und dann setze auch weitere Leiter ein, zu einem Leiter über 1000, so verstehe ich, das gehören dann vielleicht 10 oder mehr Leiter über 100 beziehungsweise über 50. Also jeder soll eine überschaubare Menge an Personen leiten. Mose eine überschaubare Menge an Leitern leiten. Der Leiter über 1000 soll eine überschaubare Menge von Leitern, vielleicht 10 bis 15 Leiter, für sie Verantwortung tragen und dann weiter. Sollen die Leiter zum Beispiel über 50 fünf Personen leiten, die jeweils einen Hauskreis leiten oder eine Sippe, ja? Also Leiter über 10. So schlägt Jethro das vor. Das können wir jetzt wegmachen. Ich glaube, das ist deutlich, was damit gemeint ist. Es soll Verantwortung delegiert werden. Und die Last soll verteilt werden und jeder soll eine überschaubare Menge an Personen leiten. Und sie sollen Kompetenzen haben in den Streitfällen, die sich in ihrer Gruppe ereignen. Da sollen sie eingreifen. Das heißt, das ist dieses Prinzip, dass dort, wo etwas vorfällt, wo eine Schwierigkeit auftaucht, auch an diesem Ort schon jemand da ist, der dafür als Leiter in Frage kommt, um den Streitfall zu lösen. Also für uns als Gemeinde bedeutet das beispielsweise, es ist ein Konflikt in einem Hauskreis und die erste Ansprechperson für diesen Streitfall, für diese Personen, ist dann nicht irgendjemand, ein Ältester, sondern der Hauskreisleiter. Und derjenige, der die Hauskreisleiter im Blick hat, der kann nicht für alle 200 Leute oder wie viele auch immer in den Hauskreisen insgesamt sind, sorgen, sondern er wird sorgen für die Leiter, die die Hauskreise verantworten und für sie Fürsorge tragen. Und ein Dienstbereichsleiter in einer Gemeinde, der überlegt, ob er für seine Veranstaltung etwas kaufen muss, ein Bobbycar anschaffen muss oder irgend sowas, der sollte damit nicht zu einem Ältesten gehen müssen oder zu einem Pastor. Das ist sozusagen das Prinzip, was Jethro hier vorschlägt. menschliche Weisheit, Menschenverstand, den Jethro einsetzt. Er beobachtet das, was er hier sieht. Und nun gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben verstanden, was Jethro vorschlägt. Jetzt schauen wir mal auf Mose. Mose sagt dazu, als er fragt, ja, hier muss das so laufen, sagt Jethro, muss das so im Volk Gottes sein? Und da sagt Mose, ich hatte keine andere Idee. Ich habe das so verstanden. Gott redet doch direkt zu mir. Offensichtlich hat Gott ihm über diese strukturellen Fragen nichts gesagt, oder? Offensichtlich hat Gott erwartet, dass tatsächlich genau das passiert, dass Menschen anfangen, ihren Verstand auch einzusetzen und ihn zu gebrauchen, zum Wohl des Volkes. Und Mose ist in der Situation vielleicht, dass er dachte, ich muss das eigentlich selber machen. Und so gibt es natürlich Leiter, und vielleicht kennst du das von dir, Leiter, die Schwierigkeiten damit haben, Arbeit an andere abzugeben. Vielleicht, weil sie überängstlich sind, weil sie denken, der andere macht das nicht gut genug. Macht ja sowieso niemand, ne? So gut, wie du das machen würdest. Dem du das jetzt delegieren könntest, der wird das nie so gut machen, wie du das machst. Das ist völlig klar. Und so kann es Mose auch gehen. Und so sind wir manchmal überängstlich. Wir denken, wir müssen das selber in der Hand behalten und es alles möglichst selber machen. Und so könnte ich mir vorstellen, geht das Mose auch. Er hat erlebt, wie Gott mit ihm redet. Er fühlt eine große Verantwortung für das Volk. Und er muss jetzt lernen, Verantwortung abzugeben und die Last zu teilen. Und die Sorge, um das Volk mit anderen zu teilen und sie nicht alleine tragen zu wollen. Sein Schwiegervater sagt zu ihm, weißt du, das Problem ist nämlich, dass du wie ein Flaschenhals hier bist. Die Leute stehen von morgens bis abends und jeder kommt zu dir. Da kommen zwei Leute aus dem Stamm Ephraim und die kommen und sagen, und der eine sagt, Mose, der hat den Zeltflock zu weit auf meiner Seite eingeschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst du bitte recht sprechen? Ihr könnt euch vorstellen, wie lang die Schlange war und wie unzufrieden die Leute. Und zu was führt das? Jethro sagt, das führt dazu, dass das Volk erschöpft ist. Das lähmt alles. Das lähmt nicht nur dich. Du bist total kraftlos aufgrund dieser Situation, aber du lähmst auch das gesamte Volk mit dem, was du machst. Und wir können uns auch vorstellen, was das für weitere Konsequenzen hat. Wenn Mose alleine recht spricht, bedeutet das, dass irgendwann die Selbstjustiz anfängt. In der ersten Sippe sagt jemand, also ich bin noch nicht blöd und gehe damit zu Mose. Das regeln wir hier unter uns. Und da keiner eingeteilt ist, kein Leiter da ist, der das zu entscheiden hat, wird das halt das Recht des Mächtigen. Und ich finde bezeichnend, dass dann der letzte Satz in dem verlesenen Text ganz schlicht und ergreifend heißt, Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Und das ist eine große Sache, wenn Menschen, auch Menschen in Verantwortung, Menschen, die viel auch einsetzen selber, wenn sie Rat von anderen annehmen können. Das ist gar nicht so leicht. Aus der eigenen Familie ist manchmal noch schwerer, Rat anzunehmen. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Sich da Rat zu holen, kann unter Umständen noch schwieriger sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch immun gegen Ratschläge bist und denkst, nur du kannst letztlich das alles und alles entscheiden. Dann lerne von Mose. Mose wird einmal bezeichnet als einer der demütigsten Leiter, den das Volk Gottes hervorgebracht hat. Ich glaube, das liegt an dieser Situation. Das liegt daran, dass obwohl er in so enger Verbindung mit Gott stand, obwohl er in solcher Freundschaft mit Gott stand, an dieser Stelle nicht sagt, Jethro, sag mal, wo kommst du eigentlich her, dass du mir hier reinzureden hast? Ja, du bist gerade erst angekommen, gestern. Was soll das? Du gehörst ja gar nicht zum Volk. Du bist ja aus Midian. Du hast eigentlich gestern erst geschnallt, wie groß Gott ist. Ja, das weiß ich schon lange. Du bist quasi Neubekehrter. Was willst du mir hier eigentlich erzählen? Du meinst wohl, du wüsstest das besser, nur weil du ein paar Schafe in Midian gehütet hast. Also Mose hätte sich sehr gut dagegen wehren und abgrenzen können und sagen, also mir brauchst du nichts erzählen. Und so machen wir das ja auch gerne. Wir kriegen Kritik, wir kriegen vielleicht einen guten Rat und dann sagen wir, also du magst ja in der Sache recht haben, aber die Form gefällt mir jetzt gar nicht. Heißt, ich muss mich darauf auch nicht einlassen. Lernen wir von Mose, was Demut bedeutet. Demut bedeutet, dass ich mir das auch antun darf, selbst wenn ich in einer Vertrauensbeziehung mit Gott lebe und vielleicht viel auch mit Gott erlebt habe, dass ich auch annehmen kann, dass jemand anders mir etwas Gutes sagt. Und das muss nicht unbedingt ein Christ sein, der länger im Glauben steht als ich, sondern das kann auch mein Nachbar sein, der mir etwas Gutes, durch den Gott mir etwas Gutes sagt. Jetzt schauen wir auf die Leiter. Wir schauen auf die Leute, die ausgesucht werden. Und dann werden hier Kriterien genannt, nach denen Mose diese Leute aussuchen soll. Wieder, das ist ein Vorschlag von Jethro, aber Mose leuchtet das ein. Er merkt, das ist gut, was hier geraten wird. Und er kann sich darauf einlassen. Und das, worauf er sich einlässt, ist, dass diese Leute eigentlich gar nicht so besondere Leute im Volk Gottes sein müssen. Wir müssen ja auch daran denken, jetzt wurden hier nicht nur Leiter für 1000 gesucht, sondern Leiter auch für 10. Also hier wurden auch Leute gesucht, die einen verhältnismäßig kleinen Bereich innerhalb des Volk Gottes leiten sollten und in einem verhältnismäßig kleinen Bereich, also einen fast familiären Bereich leiten sollten. Und dementsprechend sind die Anforderungen an die Leiter auch nicht extrem hoch, aber sie sind sehr klar, meine ich. Es geht hier darum, dass, und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, wenn ihr in die Apostelgeschichte hineinschaut, Apostelgeschichte 6, wenn ihr die Kriterien für Älteste und Diakone in der Bibel seht, dann werdet ihr merken, das ist eine Linie. Es geht um Menschen, die nach Gottes Willen fragen. Die da nicht nur nach Fragen, sondern nach Handeln. Die sind geeignet, um so eine Aufgabe zu machen. Und dazu kommen noch zwei weitere Sachen, die man mit dem gesunden Menschenverstand sehen kann. Das ist, dass sie sich bewährt haben. Sie haben schon eine Anerkennung im Volk, in den Menschen, die sie zu leiten haben. Also sie haben zeigen können, dass sie zuverlässig sind. Bewährte Männer, zuverlässig. Die werden ausgesucht. Und dann sollen sie für diese Sache auch eine einzige Begabung aufweisen, könnte man sagen. Die wird hier genannt, die für Schiedsmänner die wichtigste Begabung ist. Sie sollen unbestechlich sein. Hier wird sogar das sehr hart ausgedrückt, sie sollen Bestechung hassen. Sie sollen das verabscheuen, wenn sie gezwungen sind oder dazu verführt werden sollen, ein unrechtes Urteil zu sprechen. Das ist schon alles. Gar nicht besonders kompliziert. Diese Leute, die hier ausgesucht werden, die müssen sich darauf einlassen, die Last auch mittragen zu wollen. Die werden jetzt gefragt, bist du bereit, Verantwortung mit zu übernehmen? Nicht, weil Mose nichts mehr für das Volk tun kann, sondern damit Mose sich auf das fokussieren kann, was wirklich wichtig ist. Das ist das Ziel. Es geht nicht darum, dass Mose nicht mehr das Volk lehren darf, sondern Jethro sagt das ausdrücklich, mach das so, damit du dich fokussieren kannst. Deine Aufgabe soll es sein, in den schwierigen Rechtsfällen Gott zu befragen. Das ist deine Aufgabe. Plus, du sollst den Menschen die Weisung Gottes erklären. Du sollst ihnen also erklären, welchen Weg sie mit Gott gehen können. Dafür hat Gott dich auserwählt. Dafür hat er dich in diese Berufung gestellt. Und wenn du dafür wieder Kraft hast, dann sind alle gesegnet. Das ganze Volk ist gesegnet. Die ganze Zeit, als du dich mit Kleinkram aufgehalten hast, in der Zeit hast du nicht deine Aufgabe vollziehen können, zu der Gott dich berufen hat. Deshalb ist das so wichtig, dass die Lasten verteilt werden. Weil sonst Menschen nicht freigesetzt werden, die eine Berufung haben, in einer bestimmten Weise zu dienen. Und ich glaube, dass wir als Christen berufen sind, uns auch in dem, was Gott uns anvertraut, zu fokussieren. Und zu sagen, Gott hat, ich muss nicht bei allem mitmachen. Ich muss nicht in allen Bereichen dienen. Sondern ob jetzt im Beruflichen oder im Gemeindlichen. Ich will schauen, was hat Gott mit mir vor? Und in welchem Bereich möchte er, dass ich ihm diene?
Und das müssen nicht 10 Bereiche sein. Das sind keine 10 Berufungen, sondern das ist, vielleicht sind das 1, 2 Dinge, in denen du besonders gut bist und was du tun darfst im Reich Gottes. Und damit meine ich durchaus auch das Reich Gottes, was in deinem beruflichen Umfeld durch dich entsteht. Und dann ist zuletzt noch das Volk. Das Volk ist sehr viel größer als wir als Gemeinde. Und sie sind mit einer neuen Situation konfrontiert, wenn das umgesetzt wird. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie nicht mehr zu Mose laufen können mit ihren Dingen. Und ich weiß nicht, ob das allen gefallen hat. Sie haben gesagt, das war so schön. Der Mose ist dann immer in sein Zelt gegangen und hat mit Gott darüber gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, ich bekomme direkte Antwort von Gott. Und so gibt es das manchmal auch, dass es auch unter Christen eine Art Aberglauben gibt in Bezug auf besonders befähigte Leiter oder Pastoren oder Älteste. Sie sagen also, ich kann das nur mit dir besprechen, mit niemand sonst. Da solltest du drüber beten, das kann niemand anders. Das ist eigentlich ein Aberglaube, der dahinter steht. Und so muss das Volk auch mitmachen. Wenn das funktionieren soll, was Jethro und Mose hier durchführen, dann muss auch der Einzelne ein Verständnis dafür gewinnen, dass das gut ist und dass das zum Segen für alle ist. Und so ist das in Gemeinde auch. Wir sind in der Gemeinde 180 Mitglieder, rechnen wir mal 120 Besucher, regelmäßige Besucher dazu, rechnen wir 100 Kinder und Jugendliche dazu, dann sind wir bei 400 Leuten. Das ist verhältnismäßig klein. 400 Leute, kann man sagen, gut, das können wir auch nach dem Prinzip Mose machen. Aber es ist nicht im Sinne Gottes, glaube ich. Sondern es gibt in der Bibel ein Prinzip, das Priestertum aller Gläubigen, das bedeutet, dass jeder Einzelne auch dem anderen dienen kann. Und deshalb wird im Neuen Testament ganz viel davon gesprochen, einer diene dem anderen, einer ermutige den anderen, der eine ermahne den anderen. Wir sind dazu gerufen, füreinander etwas zu sein und nicht nur von einigen wenigen betreut zu werden. Und darum glaube ich, hat das sehr klare Konsequenzen auch für dein Leben, wenn du mit Christus unterwegs bist. Es bedeutet, dass du dich auf eine Gruppe von 10 einlässt. Das ist eigentlich eine Konsequenz daraus. Die Leute, die sich in dem Volk mit Jethro und Mose nicht eingelassen haben auf eine Gruppe von 10, die konnten auch sozusagen niemand, keinen Hirten über sich, keinen Leiter oder Schiedsmann über sich haben. Sie mussten darauf sich auch einlassen. Und so, glaube ich, ist das in neutestamentlicher Gemeinde auch. Wenn du möchtest, dass du gesehen wirst in einer größer werdenden Gemeinde, dann bist du aufgefordert, auch deinen Teil dazu zu tun. Und das bedeutet, du musst dich auch in einer oder der anderen Form, da gibt es verschiedene Formen für geben, musst du eine Zelle haben, in der du gesehen wirst, in der du auch vielleicht eine schwierige Situation mit der Hilfe von anderen meistern kannst. Du brauchst eine Zelle. Das kann eine Zweierschaft sein, das wäre vielleicht die kleinste Einheit, die man da sehen kann. Ein Hauskreis, eine Gemeinschaft von Betern. Es kann eine kleine Dienstgemeinschaft sein, aber ich glaube, dass es eine Kleingruppe sein muss in irgendeiner Form, in der du gesehen wirst. Wenn alle gesehen werden wollen, funktioniert das nur, wenn wir darin auch sozusagen vernunftgemäß vorangehen. Wie ist das jetzt mit dem gesunden Menschenverstand? Wie gelingt das? Gott mit dem Verstand zu lieben. Ich glaube, Jethro macht das vor. Er sagt nämlich Folgendes. Er sagt, und das ist, finde ich, der vielleicht wichtigste Satz in diesem Text, pass auf, was ich dir rate, Gott möge seinen Segen dazu geben. Und er betont das auch danach nochmal in Vers 23, wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, dann wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen und die Leute werden immer zufrieden nach Hause gehen. Das heißt, Jethro merkt, wenn ich den gesunden Menschenverstand, wenn ich damit Gott lieben will, dann werde ich das erkennen können, ob die Entscheidung gut ist. Er bezieht hier den Segen Gottes mit ein. Ich glaube nicht, dass das eine Floskel ist, sondern es bedeutet, ich lege das, was ich jetzt überlegt habe, Gott vertrauensvoll hin. Wir gehen in diese Richtung. Möge Gott seinen Segen dafür geben. Bedeutet auch, wenn ich hier in eine falsche Richtung unterwegs bin, bitte Gott, dann stoppe uns. Aber ich gehe das im Vertrauen darauf, dass Gott seinen Segen da reinlegen wird. Und gleichzeitig, das ist sozusagen der Aspekt des Urteils Gottes, in das er das hineinlegt. Und das andere ist, dass er sagt, das kann ich auch wieder mit dem Verstand messen, ist das wirksam, was wir tun? Wird sich das auszahlen, dann wird das Früchte tragen. Wenn Gott damit einverstanden ist, und daran erfahren wir auch etwas über den Segen Gottes, und du so verfährst, dann wird das dazu führen, dass Mose, du kein Burnout bekommst. Das ist der erste Maßstab. Und der zweite, es wird dem Volk besser gehen, also es wird eine größere Zufriedenheit unter dem Volk geben. Das sind die Maßstäbe, an denen das gemessen wird. Also der Segen Gottes ist messbar in gewisser Weise. Er ist messbar darin, dass sie diesen Weg gehen dürfen, und er ist messbar darin, dass der Leiter, den Gott berufen hat, Mose, wieder seiner eigentlichen Aufgabe gerecht werden kann. Und es ist merkbar daran, dass es dem Volk gut geht. Also sehr spürbar, der Segen Gottes auf dem Volk ruht. Und ich glaube, dass wir so mit dem Verstand Gott lieben können, indem wir unseren Verstand einsetzen. Wir dürfen ein bisschen misstrauisch immer sein gegenüber dem menschlichen Verstand. Wir haben das anfänglich des Gottesdienstes gehört, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und damit, glaube ich, ist tatsächlich gemeint, wir müssen unseren menschlichen Verstand in Relation zu dem Willen Gottes bringen. Wir müssen ihn in Relation bringen zu dem, was uns an Wort Gottes gesagt ist. Aber wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich nach Gottes Willen frage und weiß, der Heilige Geist, also Gott selbst, wohnt in mir, dann darf ich auch ganz getrost Entscheidungen treffen. Dann darf ich Entscheidungen treffen und kann sagen, mir erscheint das und das gut. Und ich habe den Eindruck, das widerspricht nicht dem Willen Gottes. Das hat Gott, diese Entscheidung traut Gott mir zu. Dann gehe ich auch in diese Richtung. Dann möchte ich gerne das entscheiden und Gott bitten, wenn das irgendwie verkehrt ist, dann ziehe mich wieder in eine andere Richtung. Aber solange, bis sowas passiert, werde ich ganz sicher darin sein, dass das, was ich in meinem Herzen empfinde und was ich auch sozusagen mit meinem von Gott geprägten Verstand urteile, dass das gut ist, dass ich in diese Richtung gehen darf. Also ein ganz großes Vertrauen, das macht letztlich Jethro hier vor, das macht Mose auch vor, der sagt, ja, dann lass uns das so machen. Wir machen das. Und wir haben nicht die Angst davor, dass wir jetzt etwas entschieden haben, irgendwie ohne Gott. Es ist hier nicht die Rede davon, dass sie Gott zu dieser Sache nochmal befragt haben. Es gibt Christen, die fragen dann Gott so lange, weil sie sich vor einer Entscheidung drücken wollen, bis irgendwie die Entscheidung vom Himmel fällt. Ich glaube, dass wir mit Gott mit dem Verstand zu lieben, heißt, dass wir getrost auch Entscheidungen treffen. Und auch Wege darf man nochmal korrigieren. Aber wer das aus dem Herzen heraus tut, dass er sagt, ich weiß, dass mein Verstand begrenzt ist und trotzdem will ich das, was Gott mir ins Herz gelegt hat und was ich hier beurteilen kann, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann können wir das auch so sagen. Dann möge Gott seinen Segen dazu geben. Amen.